darf Sie auch herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen. Ich habe gestern Abend zum Eingang gesagt, dass bei dem Thema, das gestern Abend dran war, der Geist Gottes besonders notwendig ist als Übersetzer, dass er uns dieses nicht ganz leichte Thema, die große Stadt, wer oder was ist das, in der rechten Weise vermittelt. Ich glaube, heute ist es genauso nötig, den Loben in Verbindung zu bringen mit dem Gerichtshandeln Gottes, ist ja nun auch nicht gerade einfach, erstens zu verstehen und noch weniger einfach, es zu bejahen. Und darum soll es ja heute Morgen nun gehen. Ich möchte aber zunächst vorneweg ein paar Sätze sagen zu den Büchern da hinten. Ich habe das sonst immer am Schluss getan, das möchte ich heute nicht, sondern gleich, ich muss aber für die, die gestern da waren, etwas nachholen. Ich habe ja auf dieses Buch von Langenberg hingewiesen und habe ja zu dem gestrigen Thema einiges auch aus diesem Buch gelernt und versucht darzulegen. Und da zitiere ich jetzt, was ich nur einfach der Spur nach sagte. Ich wollte das gestern Abend schon tun. Um ganz sicher zu gehen im Verständnis dieses großen Bildes, um das es in Offenbarung 17 geht, erklärt der Engel nochmals dem Johannes: Und die Frau, welche du siehst, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft hat über die Könige des Landes. Das ist Vers 18, also der Schluss von Kapitel 17. Und jetzt erklärt mit einem Satz Langenberg: Die große Stadt, ohne dass eine Nennung ihres Namens nötig ist, kann keine andere sein als Jerusalem. Ich weise also auf dieses Buch hin, ein Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Ich habe es ja mehrfach erklärt, ich sage es denen, die heute Morgen zum ersten Mal vielleicht hier sind. Erich Luban und ich haben dieses Buch bearbeitet und neu herausgebracht. Ich habe selber bei diesem Buch die Konsequenz gelernt, die heilsgeschichtlichen Linienführungen, die Langenberg sieht und verknüpft. Das war es nicht, wirklich nicht. Alle Offenbarungen, also alle Auslegungen der Offenbarung sehen und dann auch konsequent durchführen, das macht Langenberg. Die Linie der Gemeinde Jesu Christi und die Linie Israels, des erwählten Volkes Gottes. Man darf das nicht irgendwo abbrechen lassen, sondern das wird tatsächlich vereint, verknüpft im letzten Buch, und das zeigt Langenberg auf. Also wer gutes Bibelstudium und Schriftstudium machen will und auch bekommen will, der hat hier was Gutes in der Hand. Man muss allerdings wirklich bemüht sein, Schriftforschung zu treiben. Das erfordert Langenberg. Sind noch, das andere Buch ist schon weg, das war auch ein Buch über die Offenbarung. Das Israelbuch liegt hinten auch aus. Gestern Abend ging es ja bei der Beantwortung um die Frage, die große Stadt, nun ganz entscheidend auch um den Hinweis, dass Israel, dieses erwählte Volk Gottes, die Frau, die zur Hure wird, das ist im Alten Testament von den Propheten, immer in dieser Abfallsentwicklung so gesehen worden, dass dieses Israel zunächst noch, und eigentlich lässt daran die Offenbarung keinen Zweifel, wenn wir also die Symbolsprache da ernst nehmen und es konsequent durchziehen, das macht Langenberg, dass Israel zunächst noch eine Negativrolle spielt in diesem letzten antichristlichen Weltsystem. Wir haben auch WWW gestern Abend erwähnt, also dieses Internetzeichen. Und Man muss es so sehen, ohne dass man sich da gegen Israel stellt, dass man das in biblischer Nüchternheit feststellt und Israel so einordnet. Aber Israel dadurch ja nicht abschreibt, im Gegenteil, mit diesem Volk leidet. Und es tut einem weh, wenn man entdeckt, wie dieses Volk in seiner Abwendung von Gott, um nicht zu sagen in seiner Gottlosigkeit, diese Negativrolle übernimmt. Das heißt, Jerusalem wird zum Babel. Ist ganz schlimm. Wie aber Gott dabei nicht stehen bleibt, sondern wie Gott das Ziel erreicht, das er sich mit diesem Volk vorgenommen hat. Und genau das versuche ich auch in meinem Israelbuch aufzuzeigen. Ganz wichtig ist es, dass wir im heutigen Geschehen, das ist aktuell und das Es wird immer brennender und brisanter, das Thema Israel, dass wir da uns heilsgeschichtliche Orientierung zulegen. Das ist ganz wichtig. Wir bringen sonst Kraut und Rüben durcheinander und irgendwo scheitern wir und fragen, ja, was sollten das jetzt noch hinführen? Gerade mit Israel. Laufend sind da Gespräche, Verhandlungen, die man ansetzt und die nicht klappen und funktionieren und man will den Frieden und erreicht ihn nicht. Wir Menschen werden ihn nicht schaffen und in dieser Region erst recht nicht. Dort ist Feuer und Wasser beieinander und das geht nun nicht zusammen. Also heilsgeschichtliche Orientierung ist nötig, gerade mit dem Israel-Buch. Und dann das andere Büchlein, das hinten liegt, Jesus allein. Ein, wie ich meine, auch brennendes Thema, weil man in unseren Tagen ja mit dem Einheitsgedanken so massiv operiert und eben alles unter einen Hut bringen will und die Christen sollen endlich ihren Anspruch aufgeben, nur Jesus allein, es gibt ja auch andere und man muss heute multireligiös denken und so. Das sind Entwicklungen, die kommen ganz massiv. Aber an der Stelle dürfen wir nicht jetzt tolerant werden, in Anführungszeichen, und einfach nachgeben, sagen, nun ja, gut, um des lieben Friedens willen muss man ja nicht so engherzig sein. Also, Jesus einer unter anderem. Dürfen wir nicht, können wir nicht. Und da will dieses Büchlein helfen. Eignet sich auch zum, sicherlich zum Verschenken und zum Verbreiten. Es ist schon als eine Schrift gedacht, die eben im christlichen Lager Fuß fassen soll. Ist eine Frage da hinten? Oder war das nur eine? Bitte? Ist keine Frage. Wie, und Sie meinen, das ist schlecht zu verstehen? Schlecht? Ja, muss ich deutlicher reden? Lauter reden? Aha, also gut, ich werde noch ein paar Fon zulegen. Es geht sowieso zum Thema. Das Thema unser Gotteslob, Gedankenstrich, auch wenn Gott richtet. Wir werden heute Morgen die Frage nach den Gerichten Gottes ansprechen. Wie kommt Jesaja dazu, zu sagen, Herr, wir warten auf dich auch auf dem Wege deiner Gerichte? Dieses Wort lesen wir in Jesaja 26, Vers 8. Wir warten auf dich auch auf dem Wege deiner Gerichte. Und wie kommt es, dass in dem verlesenen Textabschnitt Offenbarung 19, es geradezu spannungsgeladen zusammengebunden ist, dass es heißt Halleluja und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Ja, wie? Ja, was ist denn das? Ist das blanker Sadismus oder was? Da singen also verschiedene Gruppierungen, wie in der Offenbarung ja mehrfach genannt, Halleluja, das heißt, lobet Gott, wird das Gotteslob dargebracht und gleichzeitig in einem Atemzug wird gesagt, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Der Rauch ihre Qual. Das heißt, also man singt oder sagt Halleluja angesichts der Gerichtsmaßnahmen Gottes. Na, ist das nicht fürchterlich überheblich? Oder ist es vielleicht Schadenfreude, dass einer sagt, na ja, also denen geschieht es ja gerade recht. Die hätten ja vorher sich entscheiden können und so. Und dass sie nun eben im Gerichtskessel drin sind und schmoren, ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. So ist es halt. Also trotzdem Halleluja. Ist es das? Es fällt ja auf, dass in Offenbarung 19, in diesen wenigen Versen 1 bis 6, ständig dieses Halleluja, das heißt dieses Gotteslob, wiederholt wird. Lobt Gott, ihr Großen und ihr Kleinen. Kommt herzu, das Lob Gottes ist jetzt angesagt und gleichzeitig wird als Aussage gebracht, wahrhaftig und gerecht, das ist schon eine Wertung, sind seine Gerichte. Wie kann man das? Wie kommt man dazu? Das ist übrigens in der Bibel keine Einzelstelle, in der das so durchgeführt ist. Wir finden in den Psalmen, und das auch nicht bloß in einem Psalm, aber ich will jetzt einen erwähnen, das ist Psalm 98. Auch diese eigenartige Kombination, jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet, lobet, eine Aufforderung zum Lob. Psalm 98, Abvers 4. Lobet den Herrn mit Harfen, mit Saitenspiel, mit Trompeten, Posaunen. Ja, also da kommt bald nichts mehr aus, da soll alles einbezogen sein. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken. Und alle Berge seien fröhlich, die Schöpfung wird mit einbezogen hier vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Ja, was ist denn das? Müsste man nicht sagen, wenn er kommt, das Erdreich zu richten, verkriecht euch, bleibt stumm, haltet den Mund. Ihr habt da nichts mehr zu sagen. Nein, er kommt zu richten das Erdreich und darum lobet. Preist diesen Herrn, denn er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. So geht es ja dann weiter. Das ist geradezu ein Herbeiloben, weil einer, der zu diesem Lob befähigt ist und diesen wertenden Blick hat für das, was die Gerichte Gottes bewirken sollen, in der Lage ist und befähigt ist, Gott in dieser Handlungsweise zu erkennen, zu sehen und zu bejahen. Ihr Lieben, das ist das Anliegen des Wortes Gottes, dass wir dazu kommen. Gott zu loben, wenn alles wunschgemäß läuft, wenn unser Programm sozusagen von Gott bestätigt wird, ja, das ist doch keine Kunst. Aber Gott loben, auch dann, wenn er sein Programm mit uns durchführt, das in manchem uns zuwiderläuft, in manchem uns korrigiert, beschneidet, wehtut, dann Gott loben. Das ist das Anliegen der Bibel, dass wir so weit kommen, Gott in allem die Ehre zu geben. Mit dem Gott loben meine ich jetzt nicht einfach ein oberflächliches Halleluja oder stimmungsmäßiges Anbeten, was ja da und dort so mit Anbetungsgesängen stundenlang oder übertrieben jetzt eine halbe Stunde lang praktiziert und dann ist man high oder sowas. Das meine ich gar nicht. Das ist es auch nicht. Das ist viel zu billig. Wir können auch feststellen, dass Paulus nach der grandiosen Darlegung des Weges Gottes mit dem Volk Israel in den Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief, dass Paulus diese grandiose Schau beschließt mit einem großartigen Lobpreis. Das bricht aus ihm geradezu heraus. Wie unerforschlich sind seine Wege. Von ihm zu ihm sind alle Dinge. Das ist wirklich Lob und Anbetung. Und zwar gerade aufgrund der Maßnahmen, die Gott mit Israel durchführt. Wie Gott dieses Volk durch die Tiefen des Gerichts hindurch ja eben zu dem Ziel bringt, das Gott sich vorgenommen hat. Das wird an diesem Volk demonstrativ vorgeführt, und zwar für die ganze Welt. Das wird eine weltweite Sache sein, wenn Israel seine Erneuerung erlebt und in sein, jetzt sage ich es einmal so, in sein Amt eingesetzt wird. Es ist also nötig, dass wir an dieser Stelle den Durchblick haben in das Wesen des Gerichtshandelns Gottes, damit unser Gotteslob nicht einfach bloß eine oberflächliche Angelegenheit bleibt. Sonst muss man ja fragen, ja, waren das einfach Schwärmer, die da so oberflächlich daher gelobt haben, der Psalmist. Da steht nicht, von wem dieser Psalm ist. Zu loben, auch wenn Gott richtet, hat man einfach da das Lob so hochgeputscht und das Gericht Gottes irgendwie so hinunterfallen lassen. Kann man wirklich diese beiden Dinge so konsequent zusammenbringen? Das kann man, ja, das muss man. Wir müssen also, wenn unser Gotteslob handfest sein soll, echt sein soll, soll ich auch sagen, wenn es Gott in der rechten Weise ehrt, wir müssen dabei den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt: Wenn unser Gotteslob wirklich fundiert sein soll und von Gott akzeptiert werden soll, dann müssen wir die Dauer der Gerichte Gottes verstehen lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil viele an der Stelle scheitern und der Gedanke mit dem Sadismus, den habe nicht ich erfunden, im Blick auf Offenbarung 19, dass Ausleger schon gesagt haben, also horcht mal, das ist ja, ich umschreibe es jetzt, das ist ja ein blanker Sadismus. Gott loben angesichts der Qual derer, die da im Gericht drin sind. Wir müssen die Dauer der Gerichte Gottes verstehen lernen. Und noch einen dritten Punkt. Wir müssen die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Das ist dann das Loben, wenn uns das gelingt oder geschenkt wird. Also Punkt 1, Sinn der Gerichte Gottes. Ich gebe darauf drei Antworten. Erstens, die Gerichte Gottes sind heilsnotwendig. Schon das ist ein Satz, der manche zum Widerspruch reizt. Heilsnotwendig. Dabei müssen wir bedenken, da ist jedes Wörtlein in diesem zusammengesetzten Wort wichtig. Heilsnotwendig. Das heißt, die Gerichte Gottes wenden die Not zum Heil. Das ist also etwas Positives. Ist eine Maßnahme zur Bekämpfung der Sünde. Gott will mit seinen Gerichtsmaßnahmen einen Sündenstopp bewirken. Am Anfang, als die neu aufgekommene, noch nicht heilbare Krankheit AIDS bekannt wurde, hat es einige gegeben, die haben das sehr deutlich in Verbindung gebracht mit, ich sage es mal jetzt so, mit der Homo-Küche. Also dass dort, wo die Homosexualität praktiziert wird, eben auch AIDS als Krankheit entsteht. Es ist darum etwas stiller geworden. Man traut sich nicht mehr so recht, die Verbindung so direkt herzustellen, eben mit dieser abartigen Sexualpraxis, dass AIDS eine Art von Antwort Gottes sein könnte auf diese Verirrung seiner Menschen. Aber sagt nicht Paulus schon in Römer 1, nicht wahr? Darum hat sie Gott dahin gegeben. Da wird ja eben, als er die griechische abartige Kultur da beschreibt, auch die abartige römische Kultur, wo praktisch Homosexualität auch an der Tagesordnung war, darum hat sie Gott dahin gegeben und hat praktisch seine Gerichtsantwort gegeben. Nun, da beschreibt er nicht AIDS, aber vielleicht war es was Ähnliches. Warum wird es an dieser Stelle bei uns denn so ruhig? Warum können wir nicht mehr in der Lage sein, hier auch in dieser Geißel der Menschheit eine Art von Gerichtsantwort Gottes sehen? Einen Zusammenhang. Vielleicht deshalb, weil man mehr und mehr Homosexualität gesellschaftsfähig machen möchte, nicht wahr? Die Politiker müssen sich ja damit beschäftigen. Man muss Gesetze erlassen. Und bereits in den Kirchen findet man Töne, wo es dann heißt, na ja, das kann eine Variante der Schöpfung sein. So ein Unding. Im Gericht stoppt Gott die Sünde. Er will deutlich machen, du Mensch, wenn du an dieser Stelle einfach so weitermachst, wie das gerade passt, bitte, um deinetwillen will ich dir hier, soll ich es mal so sagen, Prügel in den Weg schmeißen. Im Gericht stoppt Gott die Sünde. Es gibt in dem kleinen Büchlein Judas, ja, fast am Schluss der Bibel, Jakobs Judas Brief dabei, da gibt es eine Stelle, da wird Sodom und Gomorra erwähnt. Diese beiden Städte sind da zum Inbegriff moralischen Verfalls geworden. Sodom und Gomorra. Da heißt es in Vers 7, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte die gleiche Weise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind. Das ist das, was heute propagiert wird. anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Das heißt, Gott hat seine Gerichtsantwort gegeben damals bei Sodom und Gomorra. Ist ja als biblisches Beispiel sehr bekannt. Gott hat eingegriffen, wird da im ersten Mosebuch sehr anschaulich beschrieben. Gott hat gesagt, bis hier und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Das heißt, sein Gericht hat die irdische Existenz dieser Menschen damals beendet. Er war damit total Schluss. War, so fragen wir jetzt, war dieses Gericht, das Gott damals verhängt hat, notwendend? Ich bin ja bei dem Punkt, Gerichte Gottes sind heilsnotwendig. Auf unseren Israelreisen waren wir jedes Mal auch am Toten Meer. Und man kann mit Fug und Recht annehmen, dass der südliche Teil des Toten Meeres, das ist ja ein Flachmeer, nur der südliche Teil, dass das das Gebiet ist, wo Sodom und Gomorra waren. Es gibt so einen Sodomberg. Das ist so ein Hügelzug, der zieht sich ein paar Kilometer am Ufer des Toten Meeres entlang. Ich habe das in Augenschein nehmen können. Ich habe sogar einen Salzstein mitgenommen vom Sodomberg. Und dieser Sodomberg besteht aus purem Salz. Dieser Sodomberg wächst heute noch. Das heißt, da sind Kräfte am Werk, die aus dem Erdinnern diesen Salzberg nach oben drücken. Natürlich millimeterweise. Aber Geologen vermessen das. Dieser Salzberg ist bis heute ein Zeuge dafür, dass dort durch die Gerichtsmaßnahme Gottes beim Untergang von Sodom und Gomorra alles zu Salz wurde. Auch Lots Frau. Sagt da die Bibel. In der Tat, dort ist alles Salz. Dieser Ort des Gerichts ist bereits bis heute zu einem Ort des Segens geworden. Israel baut dort ein Hotel neben das andere, naja, mit allem drum und dran natürlich. Der Kommerz zieht auch ein, das ist keine Frage. Aber die Hotels entstehen dort, weil Israel aus dem südlichen Teil des Toten Meeres eine Art von Weltgesundheitszentrum macht. Machen kann. Bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, also 1920 bis 1930, so lange ist das gar nicht her, hat man noch die Meinung vertreten, dort kann kein Mensch auf die Dauer leben. Dort sind Forscher hingefahren und haben die Gegend untersucht. Das war im Sommer brütend heiß, da vertrocknet man. Da kann man nicht sagen, da verdurft man, sondern da vertrocknet man. Eine solche Hitze ist dort. Und eine solch trockene Luft. Und da hat man also gemeint, durch diese ungeheure Hitze, nicht wahr, das Wasser, das da verdampft und die mineralgeschwängerte Luft, die da ist, die Gase, die da entstehen und das alles, das kann kein Mensch aushalten. In der Zwischenzeit hat man durch Forschung festgestellt, das ist die gesündeste Gegend. Soll ich sagen, da bin ich ein lebender Zeuge dafür. Wirklich. Nicht umsonst entstehen dort die Hotels und nicht umsonst macht Israel dort ein Weltgesundheitszentrum. Das ist nicht übertrieben, weil aus der ganzen Welt dorthin Leute kommen und suchen Gesundheit. Dort ist jeder Atemzug gesund. Dort gibt es mehr Sauerstoff und die Mineralien, die da in der Luft sind, die sind für die Bronchien gut. Ja, jetzt könnte ich ja anfangen, über dieses Thema einiges zu sagen, aber da muss ich an mich halten. Ich will ja nur sagen, dieser Ort des Fluchs ist in der Zwischenzeit bereits handgreiflich zu einem Ort des Segens geworden. Ja, warum denn? Weil Gott in der Lage ist, durch das Gericht hindurch Heil zu schaffen. Es gibt dafür auch den biblischen Beleg, und zwar in Hesekiel 16. Da heißt es in den Versen 53 und 55, Ich will aber ihr Geschick wenden, nämlich das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter und auch dein Geschick in ihrer Mitte. Da ist Jerusalem angesprochen. Dass du deine Schande tragen musst und dich über all das schämst, was du getan hast, ihnen zum Trost. Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter sollen wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind. Und Samaria und ihre Töchter sollen wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind. Und auch deine Töchter, also Jerusalem jetzt, du und deine Töchter sollen wieder werden, wie ihr zuvor gewesen seid. Not wenden. Ich will das Geschick wenden. Heilsnotwendig. Langenberg hat in seinem Offenbarungsbuch Apokalypse aktuell deshalb mehrfach den Grundsatz aufgestellt: Bei Gott gibt es kein Gericht ohne Heil. Und man kann diesen Satz auch umdrehen und sagen: Es gibt kein Heil ohne Gericht. Das ist wirklich ein konsequenter biblischer Grundsatz. Das wird an diesem Sodom und Gomorra Beispiel deutlich, das wird überhaupt grundsätzlich deutlich an allen Gerichtsmaßnahmen Gottes. Wir dürfen das Ganze auch im Blick auf das heutige notvolle Geschehen in unserer Welt erkennen. Gott lässt seinen Patienten Welt vom Fieber geschüttelt und gepeinigt und geplagt, von einer Katastrophe zur anderen gepeitscht und gejagt, erleben wir ja. Gott lässt seinen fiebergeschüttelten Patienten Welt nicht einfach hängen, sondern greift ein, indem er durch Gericht Not wendet. Eine zweite Antwort: Den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Die Gerichte Gottes richten etwas aus. Sie sind wirksam. Nicht einfach etwas, was verpufft. Viele Dinge, die wir in der Welt auch weltweit durchführen, ich war manche Maßnahmen, die verpuffen, die bringen nichts. Man hat gewaltige Einsätze und man muss sich fragen, was kommt denn dabei heraus? Sie richten etwas aus. Gerichte Gottes sind nicht einfach Rachemaßnahmen oder Gott würde aus verletztem Stolz heraus reagieren, sagen jetzt also die Menschen, die sind da ständig bloß gegen mich, denen will ich es mal heimzahlen. Oder die Bibel spricht von Zorn Gottes, aber wir schalten da ganz bestimmt falsch, wenn wir da von unseren Zornesausbrüchen oder Haltungen ausgehen und meinen, ja, so wie der menschliche Zorn, so sei auch der göttliche Zorn. Nie und nimmer. Gottes Zorn ist nur ein anderer Ausdruck für sein Gerichtshandeln. Er zürnt darüber, weil der Mensch durch die Sünde verführt und verblendet, sich selber Not bringt und schafft. Dann sagt er, ja, das muss ich beenden. Gottes Zorn ist etwas, das seiner Liebe entspringt. Nicht, dass wir denken, naja, jetzt schäumt er vor Wut. Also kann man sich doch Gott nicht vorstellen. Aber manche meinen so. Jesaja mit seinen großartigen Einblicken, der Prophet Jesaja ist gewaltig, der hat einen schweren Dienst gehabt. Er musste ja durch seinen Dienst Israel verstocken, wird ihm ganz klar gesagt. Aber wahrscheinlich zum Trost und als Erleichterung hat Gott ihm die Durchblicke geschenkt bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde. Sagt schon Jesaja. Sagen nicht alle Propheten. Aber Gott hat ihm das aufgeschlossen, deshalb konnte er es auch sagen. Jesaja, der sagt das sehr klar. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, dann lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Gerechtigkeit lernen heißt, die Gerichte Gottes richten etwas aus. Gott setzt seine Rechtsnorm durch in seinen Gerichten. Darf ich ein Bild verwenden? Wer einen Garten hat und eine Hecke, die er immer wieder schneiden muss, der weiß, was Das bedeutet, man nimmt dann die Heckenschere und wenn es einer ganz genau nimmt, dann spannt er eine Schnur von einem Zipfel zum anderen, von einer Ecke zum anderen und dann wird die Heckenschere angesetzt und alles, was über diese Schnur hinausguckt, an Zweigen und so weiter, das wird abgeschnitten. Wenn Gott Gericht übt, dann spannt er die Schnur, seine göttlichen Rechtsnormen. Und alles, was darüber hinausguckt, wird abgeschnitten. Das sind seine Gerichtsmaßnahmen. Deshalb heißt es in Offenbarung 19, deine Gerichte sind zuverlässig und wahrhaftig. Wahrhaftig meint richtig, echt, sicher, nichts Falsches ist dabei. Und gerecht meint, es wird dadurch etwas richtig. Gerichtsmaßnahmen Gottes. Er bringt ins Lot, was verbogen und verlogen ist und verdreht ist, richtet aus. Also, ein Ausrichten nach göttlicher Rechtsnorm. Und noch eine Antwort. Die Gerichte Gottes sind Mittel zum Zweck. Wenn der Satz, der Zweck heiligt die Mittel, man hat ja im Lauf der Kirchengeschichte diesen Satz aufgestellt und es war ja gerade in der Inquisition, das heißt in der Verfolgung der andersgläubigen Christen, von der katholischen Kirche her dieser Satz gebraucht worden und man hat ihn bitterböse verfälscht. In der Inquisition hat man Scheiterhaufen angezündet, nur weil einer nicht so glaubt, wie das Rom vorgeschrieben hat. Ist also ein schlimmes Kapitel. Eben mit dem Satz, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn dieser Satz bei einem gilt, dann bei Gott ganz bestimmt, ohne Verfälschung zu bringen. Bei Gott heiligt der Zweck der Gerichte, nein, ich muss sagen, der Zweck heiligt seine Gerichte als Maßnahmen für das Ziel, das er erreichen will. Das heißt, die Gerichte sind zielgerichtet, nicht Selbstzweck. Bereits Psalm 96 und Psalm 98, den ich erwähnt habe, kündigt das schon an. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das ist das Ziel. Aller Weltenden. Heil nicht durch Maßnahmen, die wir Menschen machen. Auch nicht Heil durch Hitler. Das haben wir in der Zwischenzeit gelernt, dass der nur Unheil gebracht hat. Am Ende. Sondern Heil durch das, was Gott durchführt. Heil nicht durch Hass, Heil nicht durch Parolen, durch terroristische Parolen, Heil nicht durch Rechtsvorstellungen, die wir Menschen produzieren, Heil nicht durch Fanatismus, sondern Heil durch die Maßnahmen, die Gott durchführt. Durch Gottes Gerichte. Das Ziel, das Gott verfolgt, heißt bei ihm immer Vollendung. Das Ziel ist bei Gott immer positiv. Das Ziel ist bei Gott niemals einfach kaputtschlagen, hinrichten. Und dann ist es ja auch wichtig, dass wir auch das sehen. Das ist wirklich auch ein Durchblick. Da muss man durch den Nebel hindurchstoßen. Das Ziel ist, dass mit dem Sterben eines Menschen, ich habe ja gesagt, bei Sodom und Gomorra hat Gott die irdische Existenz dieser Menschen damals ausgelöscht. Die irdische Existenz. Nicht ihre Existenz für die unsichtbare Welt. Aber mit dem Sterben eines Menschen hier in dieser Welt hört doch die Liebe Gottes nicht auf. Auch für den betreffenden Menschen nicht. Das Programmziel bei Gott heißt wirklich Vollendung. Siehe, ich mache alles neu. Haben wir diesen Durchblick? Haben wir diese Sicht? Den Sinn der Gerichte Gottes erkennen. Heilsnotwendig. Sie richten etwas aus und sie sind Mittel zum Zweck. Waren drei Antworten. Jetzt kommt mein zweiter Hauptpunkt. Wir müssen die Dauer der Gerichte Gottes verstehen. Die Dauer. Nun ist es ja ganz offensichtlich, dass die Bibel mit dem Wort ewig hier deutlich umgeht. Da heißt es nämlich, Ich bringe jetzt wieder Sodom und Gomorra. Sie leiden die Pein des ewigen Feuers. Ewiges Feuer. Wörtlich heißt es ja äonisches Feuer. Aber kann nun ewig in diesem Zusammenhang endlos bedeuten? In der Vorstellung, wie das weithin verbreitet ist bei uns, auch in christlichen Kreisen, Ewigkeit gleich Endlosigkeit. Wobei, wenn man jetzt ein bisschen intensiver darüber nachdenkt und das Ganze auch, ich sage es ganz bewusst so verstandesmäßig einmal erfasst, eigentlich zum Widersinn führt, wenn es heißt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann müsste das bedeuten von Endlosigkeit zu Endlosigkeit. Das gibt nun wirklich keinen Sinn. Und in der Tat, wenn wir forschen, heißt ewig nicht endlos. Und Ewigkeit als Hauptwort nicht Endlosigkeit. Heißt es in der ganzen Bibel nicht. Ich werde das gleich belegen. Nicht bloß mit dem Beispiel von Sodom und Gomorra, wo doch dieselbe Bibel, die hier von, bei Judas, von des ewigen Feuers, also äonischen Feuers Pein spricht, dieselbe Bibel sagt, ich will das Geschick Sodom und Gomorras wenden. Also doch nicht endlos. Im Hebräischen heißt ja der Begriff für ewig Olam, Ewigkeit. Wir übersetzen das besser mit Zeitalter, Weltzeit oder jetzt bildhaft gesprochen mit Bauabschnitt im Gesamtplan Gottes. Ewig, äonisch, als Eigenschaftswort bedeutet, es ist etwas für die Zeit gültig, für die etwas bestimmt ist. Also, ewig und Ewigkeit haben einen Anfang und ein Ende. Das ist der biblische Begriff. Jetzt dürfen wir nicht hergehen und da irgendwelche andere Vorstellungen hineintragen. Das kommt dann von der griechischen Philosophie. Da hat man die Vorstellung hineingetragen und mit dem Begriff Ewigkeit verbunden, gleich endlos. Der biblische Befund sieht folgendermaßen aus. Die Bibel kennt eine Mehrheit von Ewigkeiten. Zum Beispiel, wie bereits genannt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das kommt im Alten Testament 5-mal vor, im Neuen Testament 21-mal. Weiter. Die Bibel gebraucht den Ausdruck vor den Ewigkeiten, also vor den Äonen. In Hebräer 1, Vers 2 heißt es, durch den Sohn sind die Äonen gemacht. In den meisten Bibeln wird das so gar nicht formuliert in der Übersetzung. Vers 3 heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Äonen, Mehrzahl, durch Gottes Wort geschaffen sind. Dann kennt die Bibel eine Dauer, so muss man sagen, wenn ich sage Zeit, dann ist die Vorstellung schon bei uns wieder etwas verfälscht. Denn das ist eine andere Art von Zeit. Die Bibel kennt eine Dauer über die Ewigkeit, also über einen Äon hinaus. Da heißt es im Alten Testament 13 Mal, jetzt in der Übersetzung, immer und ewig, auf immer und ewig. Händel hat es ja in seinem großen Halleluja vertont und da heißt es, das müssen die Chöre singen, dass er regiert auf immer und ewig, so ist ja dann der Rhythmus. Und in Jesaja 9, Vers 6, in den vier Doppelnamen, ist er der Vater der Ewigkeit und er heißt Wunderrat, übrigens auch in Händels Messias vertont, Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Das sind die vier Doppelnamen. Eigentlich Vater der Ewigkeit, Vater der Äonen. Weiter, ich bin immer noch beim biblischen Befund. Die Bibel gebraucht ewig und Ewigkeit als Begriff bei Dingen und Zuständen, die nicht von endloser Dauer sind. Da wird im Alten Testament so ganz mir nichts, dir nichts gesprochen von Davids ewigem Bund mit Jonathan. Ja, der Bund mit Jonathan hat nicht endlos gedauert. Beide sind gestorben. Oder Das steht 1. Samuel 20. Oder es wird von dem ewigen Aussatz des Gehasi gesprochen. Kennt ihr die Geschichte vom Gehasi, der da der Gesandtschaft, dem Naaman, der vom Aussatz geheilt worden ist, durch Elisa, ist eine eigenartige Geschichte, so wie er es wollte, nicht sah sich untertauchen, dann hat er es doch getan, durch gutes Zureden, dann wurde er vom Aussatz geheilt und dann fuhr er zurück und wollte den Elisa, den Propheten, reich beschenken. Und der Elisa hat nichts genommen. Und der Diener des Elisa war ja Gehasi, den hat es gewurmt. Und als der Naaman wieder abgezogen ist, ohne dass er seine Geschenke losgeworden ist, ist Gehasi nachgereist und hat mit einer Lüge so einiges rausgeholt aus dem Reichtum des Naaman, Feierkleider und alles miteinander, und Elisa hat das natürlich gemerkt. Und nun wurde Gehasi bestraft für diese Unternehmung, und zwar mit einem ewigen Aussatz. Der Aussatz, der den Naaman befallen hatte, der sollte jetzt den Gehasi befallen. Und da ist der Ausdruck verwendet, ewiger Aussatz. Nein, nein, also der Aussatz des Gehasi dauert heute nicht mehr an. Bestimmt nicht. Nicht, die Bibel ist hier ganz unbekümmert, ewig zu verwenden bei Dingen, die absolut nicht von endloser Dauer sind. Also da können wir klipp und klar sagen, ewig, Ewigkeit bedeutet nicht Endlosigkeit. Und darum bedeutet ewiges Gericht auch nicht endloses Gericht. Wahrscheinlich wissen diejenigen, die da in Offenbarung 19 das Halleluja anstimmen, wahrscheinlich wissen die das, dass der Rauch ihrer Qual nicht einfach endlos aufsteigt, sondern dass auch diese Gerichtsmaßnahme ein Ende hat und ein positives Ende hat. Ausgerechnet Jakobus in seinem Brief, manche, selbst Luther, tun sich ja schwer mit diesen Büchern, weil sie meinen, dort sei die Rechtfertigung allein aus Gnaden nicht so betont, sondern der Glaube der Werke hat und so. Manche meinen, dass sie könnten den Jakobus gegen den Paulus ausspielen. Ist ja gar nicht der Fall. Das stimmt nicht, absolut nicht. Der Jakobus steht genauso auf dem Gnadenboden wie Paulus. Nur betont er einfach die andere Seite. Es gehört beides zusammen. Und ausgerechnet der Jakobus, den man also so den strengen Lehrer und den, der vielleicht die Werke stärker betont, ausgerechnet der Jakobus betont das, dass die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Kapitel 2, Vers 13. Steht das? Das heißt doch, dass das letzte Wort bei den Gerichtsmaßnahmen Gottes die Barmherzigkeit hat. Und das Gericht bei Gott nie das letzte ist. Ausgerechnet der Jakobus sagt das. Im Übrigen können wir durch die ganze Bibel hindurch feststellen, dass Gottes Gerichte nie total waren und sind. Nie. Und wir haben ja eingangs feststellen können, selbst Sodom und Gomorra sind bei der Gerichtsmaßnahme Gottes, soll ich sagen, bei diesem totalen Untergang. Man kann also bis heute nicht genau lokalisieren, wo Sodom und Gomorra lagen. Man vermutet eben dieser südliche Zipfel des Toten Meeres. Die einen verlagern das nach Jordanien hinüber, dass dort Sodom gelegen haben mag, aber man findet keine Spuren mehr. Gerichte Gottes sind nie total. Das ist einfach Schluss aus und dann kommt nichts mehr. Gerichte Gottes sind Maßnahmen der Erziehung, ganz gewiss auch der Vergeltung. Eine Art von Gerechtigkeitsausgleich findet statt, das muss ja stattfinden. Denn der Herr kommt zu richten das Erdreich. Er wird das Erdreich richten, wie heißt es? Mit Gerechtigkeit. Ja, das muss sein. Ihr Lieben, das liegt doch in uns drin. Ich war auch wenn wir in unserer Vorstellung, wie soll ich sagen, manches Verbogene haben, auch im Blick auf Gerechtigkeit, weil wir sehr schnell merken, wenn uns Unrecht geschieht, was Unrecht ist. Das merken wir dann sehr schnell. Aber das wirklich gültige Recht, also das Verständnis für das, was vor Gott und nach seiner Rechtsnorm Recht ist, das müssen wir ja erst lernen. Aber das liegt doch in uns drin. Wir haben das Empfinden für Recht und Unrecht, auch wenn es durchlöchert ist. Wir haben das aber. Darum muss Gerechtigkeit durchgeführt werden und darum muss es auch Vergeltung geben. Aber Vergeltung nicht einfach im bloßen Kaputtschlagen, sondern im Zurechtbringen. Gericht, auch die Dauer der Gerichte Gottes sind Maßnahmen mit dem Ziel der Zurechtbringung. Es kommt noch ein letzter Punkt. Wir müssen die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Jetzt geht's zum Gotteslob. Gerichte Gottes anerkennen ist Gotteslob konkret und praktisch. Anerkennen heißt, ich erkläre mich damit einverstanden. Wir müssen ja zugeben, wenn Gott ein Volk in Gerichte hineinführt, dann ist es kein leichter Weg. Ganz bestimmt war das, was gegen Ende des Krieges 1945 mit unserem Volk und in unserem Volk und mit den Städten geschehen ist, die zusammen bombardiert wurden, war keine leichte Sache. Es war eine schwere Zeit, es war eine Notzeit. Soll ich sagen, kein Zuckerschlecken. Aber wir haben es ja herausgefordert, oder die Verblendeten haben es ja herausgefordert, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, wir wollen den totalen Krieg. Das war ja schlimm genug. Also, sich einverstanden erklären damit, dass diese Maßnahmen durchgeführt werden, diese Gerichtsmaßnahmen Gottes, das kommt einem nicht einfach bloß so leicht über die Lippen. Aber es ist nötig. Einverstanden erklären und das nun nicht zähneknirschend, sondern mit der Einsicht, dass es ja notwendig ist. Da soll es einen Bruder gegeben haben, ich weiß nicht, war es einer der schwäbischen Väter, vielleicht könnte es auch einer der Siegerländer Väter gewesen sein, der gesagt haben soll, immer wieder gesagt haben soll, wenn er einmal wieder so richtig in der Tretmühle war und, naja, die Zuchtrute Gottes gespürt hat, so wie er es gesehen hat, seinem Gott gegenüber gesagt haben soll, schlag zu, ich brauch's. Das ist schon mutig. Aber das wäre das Signal. Ich erkläre mich damit einverstanden. Etwas Ähnliches macht doch Jesaja. Wir warten auf dich auch auf dem Wege deiner Gerichte. Das heißt doch, wir laufen dir nicht davon, sondern wir warten auf dich auch auf dem Wege deiner Gerichte. Einverstanden erklären. Ich würde sagen, das ist der erste Schritt, die Gerichte Gottes anzuerkennen, sich einverstanden erklären damit. Zu diesem Schritt kommt das andere, dass wir Gott damit die Ehre geben. Wisst ihr, das steckt ja in Offenbarung 19 bei dem Halleluja drin. Ich war die loben Gott, machen Gott damit groß. Sie geben Gott damit die Ehre. Sie anerkennen seine Maßnahmen und sagen, jawohl, wahrhaftig und gerecht, du, das ist richtig, dass du so machst. Und dass du die große Hure, das wird ja jetzt ganz deutlich ausgesprochen, das ist es abgefallen in Israel, dass du die große Hure gerichtet hast. Und das heißt doch letztlich wieder zurechtgebracht hast, denn wenige Verse nach dieser Aussage ist von der Hochzeit des Lammes die Rede. Und da kann man ja fragen, mit wem feiert das Lamm Hochzeit? Ich bin der Meinung, mit dem zurechtgebrachten Israel. Gott die Ehre geben, heißt ihm signalisieren, du Gott, du machst es recht. Da müssen wir noch gar nicht alles jetzt bis ins Letzte durchschauen oder als richtig selber durchschauen. Muss gar nicht sein. Aber wir investieren mit diesem Satz Vertrauen und signalisieren ihm damit, Gott, du bist so groß, du bist so barmherzig, du bist so in der Lage, die Maßnahmen, die ich jetzt als negativ empfinde, die mir zuwiderlaufen, die, soll ich mal sagen, mein positives Lebensgefühl zu schmälern scheinen oder mich zu beschneiden oder wie auch immer. Du Gott bist in der Lage, das so zu lenken und zum Positiven zu wenden, dass am Ende nun wirklich das Staunen steht. Dieses Vertrauen investiere ich in den Satz, du Gott, du machst es recht. Ich weiß, das ist elendschwer, wenn man in der Presse ist. Mit Presse meine ich jetzt, die einen zusammenpresst, wenn man unter Druck ist, wenn man in den Notständen da ist. Darf ich das so sagen? Also, ich will die Sätze, die ich jetzt hier in diesem Zusammenhang sage, nicht so sagen, als ob der Eindruck entsteht, hier redet einer vom grünen Tisch. Als die Darmoperation bei mir anstand vor ein paar Jahren, mit all dem, was da nun im Voraus zu laufen hat, mit Untersuchungen und allem drum und dran, und dann war es eben soweit, und dann nun war es notwendig und nun stand das vor. Dann hat unser Sohn zu mir gesagt, Vater, da musst du durch. Das war sehr deutlich, aber ich muss sagen, ich weiß es bis heute, dass er das zu mir gesagt hat, Vater, da musst du durch. Versteht man den schwäbischen Satz hier im Siegerland? Da musst du durch. Da musst du durch. Das hat Gott gefügt und gnädig gemacht, ganz sicher, aber eben da musst du durch. Gott die Ehre geben und ihm das rechte Regiment zutrauen. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes Ende. Paul Gerhardt. Wir entdecken überhaupt in vielen Paul Gerhardt Liedern diese Schau, diesen Durchblick. Wir werden am Schluss ja eins singen, wie viel du deine Wege, dieses großartig bekannte, wohl bekannteste Lied von Paul Gerhardt. In dem steckt alles drin. Der hat diesen Durchblick. Das rechte Regiment ihm zutrauen und Gott damit die Ehre geben. Und jetzt, mit dem Satz gipfelt ja nun wirklich alles, im Anerkennen der Gerichte Gottes loben wir Gott. Psalm 98. Wenn da nun alles aufgefordert wird, Gott zu loben, die ganze Schöpfung, und das wird ja einmal sein, alles wird einstimmen, die ganze Schöpfung, in diesen großen Lobpreis Gottes. Und das aufgrund der Erkenntnis, dass Gott es recht gemacht hat, bei allen Notständen und bei allem chaotischen Geschehen, Gott führt durch das alles hindurch zu einem positiven Ziel. Wer Gott loben kann im Gericht unter der Last schwerer Führungen, das heißt doch auch alle Zeit, der bindet sich an Gott und der aktiviert auch die göttlichen Kräfte. Es ist schon gesagt worden, Loben zieht nach oben. Und soll ich in Fortführung dieses Gedanken sagen, Loben zieht Gott nach unten, zu uns, in die Not hinein. Ein Beispiel dafür ist der Paulus im Kerker zu Philippi. Da heißt es, um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Das müsst ihr sich mal vorstellen. Die sitzen im Gefängnis. Es sieht so aus, als ob Paulus in seinen ganzen Missionsplänen vor einem Trümmerhaufen steht. So sieht es eigentlich menschlich gesehen aus. Und es heißt, um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen haben das gehört. Und da hat Gott im Himmel gesagt, also ich kann den Paulus nicht allein lassen. Das geht jetzt nicht.
Wenn der mich lobt in dieser Situation, muss ich antworten. Dann kommt das Erdbeben, er wird frei, der Kerkermeister bekehrt sich und wir kennen all die Geschichte. Die Gemeinde entsteht in Philippi. Zu diesem Lob werden wir aufgefordert. Solches Loben ist ein Beweis für wahre und praktische Gotteserkenntnis. Wisst ihr, da spannt man Gott nicht vor den eigenen Wagen. Und da kommt man auch nicht mit solchen, dummen Sätzen. Nein, ich sage lieber mit solchen unbiblischen Sätzen. Wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du gesund. Dann mit solchen Sätzen wird doch heute wieder gehandelt. Oder du musst nur mehr beten. Dann kannst du die Not, diese oder jene Not wegbeten. Dann klappt das. Was heißt denn das anderes, als dass wir meinen, mit unserer Frömmigkeit Gott vor unserem eigenen Wagen spannen zu können? Entschuldigung. Das ist nicht das Vertrauen, das Gott eigentlich von uns will. Loben auch unter schweren Führungen, auch unter der Last, ist wirklich ein Beweis für wahre und praktische Gotteserkenntnis. Und jetzt gehe ich sogar so weit und sage, das ist die Anbetung, die Gott will. Die wahrhaftigen Anbeter, die Gott sucht. So sagt es ja Jesus in Johannes 4, denke ich. Solche Anbeter, Menschen, die Gott missverstehen, die ihn anklagen, die ihn beschimpfen, die für eine schlechte Presse sorgen in der Welt bei ihm. Ja, die gibt es genug. Aber Menschen, die bei allem Schweren und bei allem Notvollen und bei allem Fragwürdigen, auch in dieser Welt, ich war, wenn wir das Weltgeschehen ja nicht bloß oberflächlich betrachten, sondern versuchen auch in den Zusammenhängen zu begreifen, da muss man sagen, ja, menschlich gesehen, wo sollten das alles noch hinführen? Wir hatten da noch eine Lösung. Dass wir bei all diesem Notvollen sagen, lieber Gott, du sitzt im Regimente und du weißt den Weg heraus. Und das ist wahre Gotteserkenntnis, mit der wir Gott Anbetung darbringen. Solches Lob, solches Gotteslob signalisiert, dass wir Gott verstehen. Aber jetzt natürlich nicht sozusagen mit unserem Verstand. Die Überheblichkeit dürfen wir uns nicht zulegen. Nicht verstehen in seinen Plänen und so weiter. Aber, dass wir uns einverstanden erklären. Dass wir spüren, auch dort, wo wir nicht verstehen, weil es uns nicht einleuchtet. Nicht menschlich gesehen, muss man doch sagen, dass im Holocaust an die 6 Millionen Juden umgekommen sind. Das kann man doch nicht verstehen. Dass so etwas in den Gesamtplan Gottes hineinverordnet wurde, das kann man doch nicht verstehen. Aber doch ist es so. Also Gott sozusagen verstehen, auch wo wir ihn nicht verstehen, ist ein Widerspruch. Das ist eigentlich Anbetung und wahres Gotteslob, ein Anerkennen der Größe und Überlegenheit und Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Dass wir wirklich ihm deutlich machen, du Gott, du kannst ja gar nicht anders als deine Liebe praktizieren, deine Liebe zur Auswirkung bringen, auch dort, wo sie hart zugreift. Also wie ist wirkliches Gotteslob, das zur Anbetung wird, möglich? Ich wiederhole noch einmal die drei Hauptgedanken. Wenn wir den Sinn der Gerichte Gottes erkennen, wenn wir die Dauer der Gerichte Gottes verstehen und wenn wir die Notwendigkeit der Gerichte Gottes anerkennen. Als Georg Friedrich Händel seinen Messias komponiert hat, soll er ja fast pausenlos gearbeitet haben, Tag und Nacht. Und dann muss, ich weiß nicht an wievielten Tag, eine Erschöpfungsphase. Also wenn ich recht bin, hat er ihn in 23 Tagen und Nächten komponiert. Da muss an einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Nacht eine Erschöpfungsphase eingetreten sein, wo es nicht mehr weiterging. Und in diese Erschöpfungsphase hinein soll Händel die Musik des großen Halleluja bekommen haben. Bis heute nennt man das ja das große Halleluja. Eine großartige Musik. Interessanterweise in eine Erschöpfungsphase hinein. Vielleicht sollten wir mit dem kleinen Halleluja heute schon einstimmen in das große, das später einmal die ganze Schöpfung darbringen wird. Dass wir uns heute schon einüben, wie gesagt, mit unserem kleinen Halleluja, mit dem Lob Gottes, das unser Gott will und mit dem wir Gott ehren. Damit wir am Vollendungsziel einmal kräftig mit einstimmen können. Amen.